Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Nach dem Erdwerk aus der Jungsteinzeit in Niedersachsen von eben ist es jetzt ein vergleichbar kleiner Schritt von wenigen tausend Jahren in die Bronzezeit und in die Region von Sachsen-Anhalt. Dort östlich des Harzes scheint es um 2000 bis 1600 vor Christus eine Hochkultur, ein mächtiges bronzezeitliches Reich gegeben zu haben. Jedenfalls glauben das viele ortsansässige Archäologen. Allerdings fehlen die typischen Belege dafür. Es gibt keine schriftlichen Hinterlassenschaften, keine monumentalen Bauten oder Großstädte. Es wurde über keine anbetungswürdigen Gottheiten berichtet. Das Ganze schien lange ein Hirngespinst zu sein, bis die Himmelsscheibe von Nebra auftauchte. Seitdem glauben viele, dass dort weitaus mehr als nur eine bäuerliche Kultur herrschte. Christian Vorberg berichtet.
So weit vorderer Orient und Europas Mitte voneinander entfernt lagen, so nah war sich die ausschlaggebende natürliche Grundlage beider Gesellschaften. Die Bauern beackerten sehr fruchtbaren Boden, der immense Überschüsse erbrachte. Mit diesen wurden Beamte, Gelehrte, Soldaten verpflegt und bezahlt, konnten die Herrscher Reichtümer anhäufen. Herrscher? Vor vier Jahrtausenden sind das hierzulande zunächst Stammeshäuptlinge,
die alle Helden sind, die großartige Krieger sind, die sich mit goldenen Lockenringen schmücken. Jeder bekommt sein individuelles Hügelgrab mit einer Stele und ist ein ganz toller Krieger.
Der sich und die Seinen nicht schont, die besten Ackerflächen zu erobern, fügt Professor Harald Meller an. Er ist der Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt.
Und irgendwann mal kommt es zu einer Art institutionellen Herrschaft, wo der eine unter den hervorragenden, sagen wir mal Kriegern, sagt, ich bin der Einzige, ich kann alles, ich bin der Vertreter des Gottes und mir müsst ihr alle huldigen.
Damit bezieht er sich auf das Konzept der charismatischen Herrschaft, wie sie Max Weber vor genau 100 Jahren veröffentlicht und der Hamburger Soziologe Stefan Breuer in neuerer Zeit angewendet hat. Kern ist die Herrschafts- oder Wechselbeziehung zwischen einem Charismaträger und den Charismagläubigen, dem Volk. Oder anders ausgedrückt.
Wieso akzeptieren die Menschen, dass einer oder wenige vieles haben und die vielen weniges haben? Das ist ja die Frage, die wir uns heute auch stellen müssen. Und das geschieht einfach deshalb, weil der eine oder die wenigen, die vielen glauben machen, dass sie über besondere Fähigkeiten und dass sie über eine Art religiöse Legitimation verfügen. Das heißt, ohne Ideologie, ohne Religion, ohne Erklärung, warum das so ist, geht es nicht.
Eine solche Erklärung braucht Wissen und Glauben, die sich im Mythos verbinden.
Der Mythos ist in diesen Gesellschaften immer vorhanden. Es gibt keine Trennung in eine rationale und eine irrationale Welt. Es gibt keine Trennung in die Glaubenswelt und in eine reale Welt.
All das war in der Himmelsscheibe von Nebra verwoben, dem Glanzpunkt der frühbronzezeitlichen Aunjetitzer Kultur. Naturwissenschaftlich-astronomische Erkenntnis vermischte sich mit der Aura des Fürsten als Besitzer.
Und das ist ja nicht so schlecht, nicht? Wenn man weiß, dass in 8 Tagen die Mondfinsternis kommt, dann ist es vollkommen klar, dass man als Führer der Gemeinschaft mit den Göttern konspiriert, in der göttlichen Sphäre ist und etwas kann, was niemand kann. Und das ist immer das, dass am Beginn von großen Herrschaften, sei es in Ägypten, Mesopotamien oder in Aunjetitz, die Kontrolle über die Zeit und die Kontrolle über die Gestirne liegt.
Wobei man genauer in der Mehrzahl sprechen müsste, die Fürsten. Schließlich ist die Himmelsscheibe in 3 Phasen entstanden und in 2 Phasen nachbearbeitet worden. Das Wissen hätten sie sich sehr wahrscheinlich im Osten angeeignet, sagt Harald Meller, was einfach an den natürlichen Gegebenheiten liege. Um das Programm der Himmelsscheibe zu entwickeln, brauchte es 40 Jahre Zeit für pausenlose Beobachtungen. Das war weit eher im sternenklaren vorderen Orient als im bewölkten Europa möglich. Dort, auf den tempelartigen Himmelshügeln, den Zikkurat, hatten die Astronomen den Himmel bereits sehr weit entschlüsselt. Dahin reisten die Fürsten und verteilten unterwegs Geschenke.
In Mykene und an anderen Stellen finden wir Bernsteinketten, die sozusagen verschenkt werden. Die Reise ist nicht so ganz unproblematisch, also wenn Sie aus Kreta losfahren an die Küste des Libanon, dann fahren Sie im Frühjahr mit dem Wind los und kommen frühestens im Herbst zurück, Sie müssen die Winde abwarten. Das nächste ist aber, Sie sitzen auf der Zikkurat, aber der Profi-Priester wird Ihnen nicht so leicht die Regeln erklären. Sie sollten die Sprache können. Sie sollten intellektuell sein. Und dann ist es aber immer noch so, das Bild macht ihnen ja nicht.
Dafür besaß jener ja die Schrift. Insofern ist es die eigentliche intellektuelle Leistung des Reisenden, dass er das astronomische Kalendermodell chiffriert in einem einzigen Bild unterbringen ließ. Das betrifft auch seine Nachfolger. Im zweiten Schritt wurden an den Seiten der Scheibe Horizontbögen eingelassen, die den Sonnenlauf wiedergeben. Zum ersten Mal wurde die Erde in einem hemisphärischen Weltbild erfasst.
Und jetzt wird es ja noch verrückter. Wir haben plötzlich das Weltbild des Thales von Milet 1000 Jahre vordatiert. Der Nächste, der die Himmelsscheibe ändert, ist wieder ein äußerst begabter Mensch, denn er führt eine neue Religion ein. Er führt eine Schiffsreligion ein, etwas, was in Ägypten gibt, das goldene Schiff, das die Sonne transportiert. Etwas, das als religiöses Konzept bei uns fehlgeschlagen ist, weil wir einfach zu wenig Wasser, zu wenig Flüsse, zu wenig Meere haben.
Für den Bogen des Schiffes sei Gold in einer anderen Zusammensetzung als für die zuerst aufgebrachten Sterne und Mondphasen verwendet worden, sagt der Chemiker Dr. Heinrich Christian Wunderlich, Laborleiter am Vorgeschichtsmuseum Halle. Der erste Schmied verwendete sehr silberhaltiges Gold.
Wenn man das dann aber eine Zeit lang liegen lässt und also nicht jeden Tag drüber putzt, dann läuft das ein bisschen an, das Licht an dem Silber. Und durch dieses Anlaufen wird die Farbe also etwas rötlicher, goldener, feuriger. Und dann ist entschieden worden, wir fügen diese Barke ein. Und dann hat der Goldschmied ein neues Gold gesucht, das farblich dem alten Gold entsprach. Und da musste er ein Gold nehmen, das weniger Silber enthielt, weil er offenbar über diesen Anlaufprozess, diese Farbveränderung, nichts wusste. Und er hat also das neue Gold sozusagen farblich dem alten, angelaufenen Gold angepasst.
Während die astronomischen Kenntnisse aus Südosten und das Kupfer aus dem südlichen Alpenraum kamen, exportierte man Gold, Zinn und Silber aus Nordwesten, aus Cornwall, dem südwestlichen Zipfel Englands. Das metallurgische Wissen gab es wohl gratis dazu.
Das Wesentliche ist, wenn etwas zufällig irgendwo an einem Ende der Welt entdeckt wird und es ist erfolgreich, verbreitet es sich durch Kommunikation. Das ist meiner Sicht nach das Wichtigste in einer Zivilisation, dass die Kommunikation funktioniert. Wenn jemand etwas entdeckt, zufällig, also zum Beispiel Zinnzugabe, dass sich das ganz schnell verbreitet.
Was gleichzeitig anwuchs, war der Glanz der Himmelsscheibe, ihre Attraktivität, ihr symbolischer Wert. Mit jeder Änderung erhöhte sich die Menge an Gold. Das sei der sichtbare Gradmesser der Macht schlechthin, sagt Harald Müller.
Wir haben anhand der Farbigkeit der Waffen festgestellt, und das ist relativ neu, dass es eine ganz klare Farbkodierung gibt, wer Chef ist, wer in der Mitte ist und wer unten ist. So wie unsere Offiziersränge mit Sternen, die silbern oder golden sind, haben die verschiedenfarbige Waffen. Der Oberste hat eine goldene Waffe, der Nächste hat silberne Waffen, der Untere, der ganz einfach einen kupfernen, also so ungefähr, wie man sich die Olympiade vorstellen muss.
Und auch Frauen seien in ihrer Kleidung und deren Gewandnadeln sozial klar geordnet aufgetreten. Was zu Lebzeiten üblich war, wurde im Tod fortgesetzt und vollendet. Da unterschieden sich die Herrscher der orientalischen wie mitteleuropäischen Gesellschaften nur graduell. Dort steinerne Pyramiden, hier kegelförmige Grabhügel. Dort bis an die 150, hier mehr als 20 Meter hoch. Und im Inneren wieder eine Frage des Goldes.
Dann hat die große Masse der Funktionseliten, der ehemaligen Häuptlinge, die haben einfach einen goldenen Lockenring, ein oder zwei, und die haben alle unter 10 Gramm Gold im Grab. Die nächste Schicht ist die der Fürsten, die haben dann 200-300 Gramm im Grab und der Superfürst hat mehr als 2 Kilogramm im Grab.
Ein Gramm Gold aus dem Gestein zu extrahieren, habe damals rund einen Monat Arbeit gekostet, schätzt Harald Müller. Wären da nicht ein paar Goldnuggets gefunden worden, hätte es mehr als 150 Jahre gedauert, die Grabbeigabe zusammenzubekommen. Es war nicht die einzige demonstrative Verschwendung, ließ sich aus den Resten des größten, des Superfürsten-Grabhügels, des sogenannten Bornhöck bei Halle an der Saale, ablesen.
Ich kann erzwingen, dass der beste Ackerboden in meinen Hügel gegeben wird. Ich kann erzwingen, dass die besten, tollsten, kostbarsten Mahlsteine in meinen Hügel kommen. Ich kann erzwingen, dass man eine alte Siedlung meiner Ahnen abträgt und in der Memoria an die Ahnen diese Siedlung auf mir aufhäuft. Meine Krieger müssen alle ihre von mir verliehenen Waffen opfern. Hunderte von Kilogramm Waffen werden geopfert und niedergelegt und der neue Fürst, wahrscheinlich der Sohn, muss neue Waffen ausgeben.
Bei den Grabungsarbeiten kam auch eine weitere Parallele zu den orientalischen Hochkulturen zutage. Es gab durchaus so etwas wie Schriftlichkeit. Auf einem ovalen Stück gebrannten Ton erkannte Grabungsleiter Thorsten Schunke Zeichen.
Das sind Striche, das sind Punkte. Wir wissen auch nicht ganz genau, ob da etwas ganz Konkretes irgendwie verschlüsselt ist, wie etwa vielleicht eine Art von Ware oder irgendeine Anzahl. Ich glaube eher nein, wenn ich die Dinge so überblicke. Aber man sieht, dass man vielleicht mit dem Mittel Tontäfelchen irgendwelche Prozesse begleitet hat. Vielleicht sind die eine Art Warenschein oder so etwas gewesen oder eine Art Zertifikat oder ein Beleg, dass etwas abgeliefert worden ist.
Weit mehr als in Keramik hat man Informationen wahrscheinlich in sich zersetzenden Materialien wie Holz oder mittels Schnüren festgehalten, vermuten die Archäologen. Dennoch bleibt für uns jetzt Menschen die Frage offen, wieso das Volk diese Zwangsherrschaft oder Kleptokratie, wie es Jared Diamond bezeichnet, sehr lange mitgetragen hat. Man hätte auswandern können, was im vorderen Orient oder Ägypten durch die umliegenden Wüsten schwer möglich war. Hierzulande blieben sie, die Bauern, weil es im Gegensatz zum Ende der Jungsteinzeit friedliche Zeiten waren. Keiner wagte es, den anderen zu vertreiben, und keiner wagte es einzudringen. Dafür sorgte die Gemeinschaftsarmee. Eine Art Mini-EU sei entstanden, interpretiert es Professor Möller.
Das heißt, von Mitteldeutschland über Böhmen bis Polen, den ganzen nördlichen Mittelgebirgsbogen, den kann ich mit Aunitit sichern. Alle Passwege sind gesichert und dort stelle ich Armeen auf. Und keiner kommt von Nord nach Süden und von Süden nach Norden. Und das hat einen riesigen Vorteil. Denn im Norden gibt es Rohstoffe wie Bernstein und Felle und vieles andere. Und im Süden gibt es Rohstoffe wie beispielsweise Kupfer.
Zudem ergaben Untersuchungen an Skeletten jener Zeit, dass die meisten Menschen relativ gesund und größer gewachsen, also besser ernährt waren als zuvor.
Also muss es für jeden, der in dem Staat bleibt, lohnender sein, dort zu bleiben, als wegzugehen. Und das sehen wir an den Siedlungen. Wenn wir uns die Häuser anschauen, dann sehen wir fast alle Häuser gleich. Und jetzt kommt das Allerinteressanteste, fast alle Häuser wie in einem römischen Villensystem. Jeder würde in Mitteleuropa gerne an seinem Acker siedeln. Jeder würde nicht gerne rausfahren zu seinen Äckern möglichst weit, sondern direkt dort wohnen, so wie man das mit einer römischen Villa macht, wo man weiß, man hat den Limes und die römische Armee. Man wird nicht geplündert.
Ergo, man muss den einfachen Menschen nur genug lassen. Dann stören auch die sozialen Unterschiede nicht gravierend.
In unserer Gesellschaft ist es auch so, da sind die Güter ja nicht gleich verteilt. Also 5% haben ziemlich viel mehr als der Rest. Aber das stört uns nicht, solange wir uns ein Häuschen, ein Auto, einen Urlaub leisten können. Und problematisch wird es erst, wenn die oberen 5% immer mehr nehmen und wenn die unteren immer weniger haben und wenn das sozusagen bemerkt wird. Nicht? Wir erleben das gerade jetzt in Frankreich, da wird es bemerkt. Und dann wird es schwierig.
Wurde es wohl auch damals. Die Menschen kooperierten nicht mehr, das große Ganze zerfiel wieder in prähistorische Häuptlingstümer, die sich erneut bekämpften.
Das ist fast ein EU-Phänomen, nicht? Irgendjemand glaubt an einer Stelle, er braucht die anderen nicht mehr und er kann diesen Wirtschaftsblock ausscheren und cleverer werden und direkt handeln. Und das geschieht entlang der Oder. Und dann bricht das System zusammen.
Immerhin, der Aunitischer Fürstenstaat der frühen Bronzezeit hielt 4 Jahrhunderte lang. Wie viele Kriege, wie viel Elend gab es seit dem Beginn des Dreißigjährigen Krieges vor 400 Jahren im jetzigen Mitteleuropa?
Die Macht des Wissens und das Reich der Himmelsscheibe über eine rätselhafte bronzezeitliche Hochkultur östlich des Harzes, berichtete Christian Vorberg.